Deutschlandfunk Kontrovers.
Schwangere können mit einem Bluttest herausfinden, ob eine erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, dass ihr Kind mit einer Genveränderung wie dem Down-Syndrom auf die Welt kommt. Doch führen solche Untersuchungen dazu, dass immer mehr Kinder mit möglichen Beeinträchtigungen abgetrieben werden? Und sollen Krankenkassen für diese Tests aufkommen? Die mögliche Kassenleistung, die hat der Bundestag zum Anlass genommen, sich mit den vorgeburtlichen Untersuchungen zu beschäftigen. Wir wollen das heute auch tun, wobei es in dieser Debatte natürlich nicht nur um die Finanzierung der Bluttests geht, sondern auch um den gesellschaftlichen Umgang mit Menschen mit Behinderungen. Trisomietest als Kassenleistung sind Kinder mit Behinderungen unerwünscht. Das ist heute unser Thema in Kontrovers mit Martin Sagatta am Mikrofon und Gästen, die dazu einiges zu sagen haben. Aus Berlin ist uns Sandra Nedelev zugeschaltet, Mutter eines Kindes mit MCM-Syndrom. Was das bedeutet, wird sie uns in der Sendung sicher auch kurz sagen. Sie war mit dabei bei einer Demonstration vor dem Bundestag, als dort gegen vorgeburtliche Gentests demonstriert wurde. In Karlsruhe ist Corinna Rüffer mit dabei, behindertenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie hat einen Sohn mit Down-Syndrom und hat die Debatte im Bundestag mit initiiert, mit einer fraktionsübergreifenden Gruppe, die die Tests zumindest als Kassenleistung kritisch sieht. Anderer Meinung ist da Professor Andrew Ullmann, Obmann der FDP-Fraktion im Gesundheitsausschuss des Bundestages und damit der einzigen Fraktion, wenn ich das richtig sehe, die sich mit großer Mehrheit dafür ausspricht, allen Schwangeren diese Trisomietests als Kassenleistung anzubieten. Andrew Ullmann ist Mediziner, hat als Facharzt gearbeitet und als Professor an der Uni Würzburg, von wo er uns jetzt auch zugeschaltet ist. Und zumindest telefonisch aus Bochum mit dabei ist Professorin Sigrid Graumann, Rektorin der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe. Sie ist Philosophin und Ethikerin, hat sich ausführlich auch mit Humangenetik beschäftigt und für unsere Diskussion heute von Bedeutung. Sie gehört dem Deutschen Ethikrat an, der auch bei diesen Bluttests jetzt gefragt ist, sich zu positionieren. Frau Graumann, Frau Nedele, Frau Rüffer und Herr Ullmann, Ihnen allen einen schönen guten Morgen.
Einen sonnigen guten Morgen.
Und mir auch. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Und auch guten Morgen aus dem sonnigen Unterfranken in Würzburg.
Ja, und wenn Sie uns zuhören, können Sie sich natürlich auch einbringen, wie immer unter unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Ich wiederhole noch einmal die Telefonnummer 00800 4464 4464. Und damit wollen wir die Diskussion jetzt auch beginnen mit den Ersten, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben, zur Frage Trisomietest als Kassenleistung, sind Kinder mit Behinderungen unerwünscht?
Mein Name ist Margarete Eckstein, ich rufe aus Halle-Saale an. Man sollte solche Tests durchführen auf Kassenleistung und man sollte, wenn die Eltern es wünschen, einen Abort herbeiführen. Es ist besser, wenn man kein Kind hat mit dieser großen, schweren Beeinträchtigung.
Wagner in Stuttgart. Es darf auf keinen Fall eine Kassenleistung werden, sondern wer das Geld nicht bezahlen kann, muss einen Antrag bei der Krankenkasse stellen und diese wird entscheiden und es bezahlen.
Gertrud Westphal, ich komme aus Rothenburg-Wümme. Nicht wir sind für die Kinder da, sondern sie sind für uns da, dass wir Barmherzigkeit lernen.
Ja, guten Morgen, Becker aus Berlin. Ich wollte nur sagen, es ist schon richtig, unser Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich meine, das andere ist wirklich eine Entscheidung von den Ehepaaren, die später die Kinder, die ja nicht alleine lebensfähig sind, zu betreuen haben und sich Gedanken machen, wie es weitergeht.
Ja, guten Tag, Paris Gladbach, Karin Krug. Man schafft eine mögliche Behinderung des Menschenkindes in der Schwangerschaft nicht ab, indem man es abtreibt. Eine Behinderung, eine Krankheit will im Leben bewältigt werden. Der Mensch erstarkt daran.
Mein Name ist Dagmar Witzki und ich rufe aus Berlin an. Ich bin selbst blind und deshalb sage ich, wir dürfen keinen Unterschied zwischen lebenswertem und lebensunwertem Leben machen.
Nachdenkliche Stimmen und auch unsere Hörer sind geteilter Meinung zu einem, ich glaube, dass wir das in der Diskussion noch zeigen, zu einem vielschichtigen Thema, das jetzt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt ist, mit der Frage, ob die Krankenkassen solche Trisomie-Tests übernehmen sollen. Sandra Nedelev in Berlin, ich habe das eingangs gesagt, Sie haben als Mutter eines, ich glaube jetzt 5-jährigen Sohnes mit MCM-Syndrom an der Demonstration gegen vorgeburtliche Gentests teilgenommen vor dem Bundestag. Bevor Sie uns da Ihre Haltung erläutern, vielleicht doch kurz, was ist dieses MCM-Syndrom?
Das ist eine genetische Veränderung. Da ist also kein Chromosom betroffen, sondern ein Gen. Und das entscheidet sich während der Zellteilung im Mutterleib ab einem gewissen Zeitpunkt, wann es sich verändert. Und je nachdem sind eben, wann diese Zellteilung stattgefunden hat, in jedem, der das hat, dieses Syndrom, unterschiedliche Teile des Körpers betroffen. Das haben sehr wenige Menschen auf der Welt. In erster Linie sind es Kinder, weil man es noch nicht so lange kennt. Es sind circa 200 weltweit.
Das wäre auch mit so einem Trisomietest nicht feststellbar gewesen.
Nein.
Mit welchen Beeinträchtigungen muss Ihr Sohn bzw. müssen Sie da als Familie leben?
Der hat einen sehr, sehr großen Kopf. Wir hatten insgesamt 6 Operationen. Wir waren letzte Woche wieder zum MRT mit Vollnarkose. Der hat muskuläre Hypotonie, das heißt, alle Muskeln sind schwach. Er hat mit 3,5 laufen gelernt und er hat immer noch Schwierigkeiten beim Sprechen, wobei es immer besser wird. Aber auch die Zunge ist ja ein Muskel und auch die Lippen. Und insofern haben wir sehr viel Therapien und Rehas.
Mit all diesen Erfahrungen, wenn Sie da bei der Demonstration waren gegen solche Tests, wie ist da Ihre Haltung, dass solche Tests wie jetzt dieser Trisomie-Test von den Krankenkassen übernommen werden? Oder sind Sie generell gegen solche Tests?
Ich bin eingeladen worden, weil mein Kind eben nicht Down-Syndrom hat, sondern ein anderes Syndrom. Und es ist nur eine Frage der Zeit, dass alle möglichen Sachen mit diesen Tests festgestellt werden. Und da muss man sich einfach die Frage stellen, was macht das mit unserer Gesellschaft? Also wie tolerant wollen wir sein und wie offen sind wir für Menschen, die anders sind? Und ich glaube, warum ich dort teilgenommen habe, ist, weil wir diese Angst adressieren müssen vor dieser Andersartigkeit, weil wir eher hingucken sollten, wie können wir uns öffnen für Menschen, die anders sind? Wie können wir Bedingungen schaffen, dass sie nicht behindert werden
Ihrem
Leben?
Das heißt
und auch die Eltern.
Ja, ja. Das heißt aber, wie tolerant sind Sie dann Eltern gegenüber, die sagen, ich will ein gesundes Kind auf die Welt bringen, ich will so einen Test auf alle Fälle machen und mich unter Umständen dann auch für eine Abtreibung entscheiden? Das würden Sie ablehnen?
Ich sage mal so, ich denke, dass diese Eltern die Familien und die Kinder nicht kennen, die mit Down-Syndrom umgehen. Und deswegen bin ich dafür, dass es eine umfassende Aufklärung gibt, bevor diese Tests gemacht werden. Und dass Menschen mit Down-Syndrom viel mehr in unserem Alltag teilnehmen, dass wir wirklich möglich machen, dass sie in die Kitas gehen mit den anderen Kindern, in die Schulen gehen und dass wir im Umgang merken, dass es schön ist, mit diesen Menschen umgeben zu sein, dass es uns bereichern kann. Und deswegen möchte ich die Eltern nicht verurteilen, aber ich möchte, dass sie einfach viel breitere Möglichkeiten für diese Entscheidung bekommen.
Corinna Rüffer von den Grünen, Sie waren ja oder die Mitinitiatorin dieser Bundestagsdebatte, sind auch Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom. Es wird ja jetzt nicht nur dieses Down-Syndrom bei diesem Trisomietest erkannt, sondern auch andere Genveränderungen, die zu Totgeburten führen können, die dazu führen können, dass Kinder, die Babys gleich nach der Geburt ziemlich schnell sterben. Sie sagen dennoch, dieser Test soll nicht allen Schwangeren von der Krankenkasse erstattet werden, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, maximal nur Risikoschwangerschaften. Warum?
Also ich glaube, dass es wichtig ist, zu begreifen, dass dieser Test sich im Moment auf Trisomie 21 bezieht. Und wir haben jetzt bei den Rückmeldungen Ihrer Hörer gehört, dass ja, starke Fehleinschätzungen in der Gesellschaft vorhanden sind mit Blick auf Behinderungen. Ja, es war die Rede von großen, schweren Beeinträchtigungen, davon, dass Menschen mit Trisomie 21 nicht alleine lebensfähig seien. Und ich finde es ganz gut, erstmal von diesem Standpunkt aus die Diskussion zu führen, um deutlich zu machen, dass der Blick auf Behinderungen in dieser Gesellschaft total defizitär ist und dass wir es mit einem Diskurs zu tun haben, der sehr von so einer, aus so einer medizinischen Sichtweise heraus geprägt ist, wo von genetischen Erkrankungen die Rede ist, anstatt von genetischer Varianz zu reden, wo von Risiko die Rede ist, das Kind wird plötzlich zum Risiko. Wir sehen also, allein diese Begrifflichkeiten sind so von Defiziten geprägt, dass es auch kein Wunder ist, dass werdenden Eltern Angst und Bange wird mit Blick auf diese Tests und dem, was am Ende dabei herauskommen kann.
Professor Andrew Ullmann von der FDP, wieso sollte aus Ihrer Sicht, Sie sind da glaube ich ganz anderer Meinung, die Krankenkassen dann dennoch für diese Tests aufkommen? Werden die für Schwangere dann nicht wie eine Art Reihenuntersuchung?
Ja, ich vielleicht zur Klarstellung, dass wir sind eigentlich gar nicht so weit auseinander. Also die Frau Nedelev hat etwas ganz Wichtiges gesagt, dass Kinder, die mit Anomalien geboren werden, nicht behindert werden sollten. Und das kann ich auch nur unterschreiben. Wir haben ja auch von der UNO die Resolution verabschiedet, dass eine Inklusion ja auch stattfinden muss. Aber die Diskussion sollte in eine andere Richtung gehen, und zwar explizit nicht in die Reihenuntersuchung. Das ist eigentlich auch in meiner Fraktion auch so gesagt worden, sondern vielmehr sollte dieser Test ein Ersatz darstellen für das Höherrisikotestung bei Frauen mit Risikoschwangerschaften. Das heißt, die sogenannte Amniozentese oder auch die Fruchtwasseruntersuchung ist ja mit einem Risiko für Mutter und für das ungeborene Kind behaftet. Ein Kind kann auch kann die Schwangerschaft auch abgebrochen werden, wenn es schlecht läuft. Und mit einer Bluttest ist das Risiko dann nicht mehr gegeben. Und dahinter stellen wir uns einfach, dass die invasive Testung mit der Fruchtwasseruntersuchung durch eine nicht-invasive Testung, also mit der Blutentnahme, ersetzt werden kann.
Weil die etwas gefährlichere Untersuchung bezahlt wird von den Krankenkassen.
Und genau, diese gefährliche Untersuchung ist zurzeit eine Kassenleistung. Und es kann nicht angehen, aus unserer Sicht, dass nur Frauen mit ausreichendem Portemonnaie dieses Test sich leisten können oder die nur privat versichert sind, dass dieses Test leisten können. Es muss Gerechtigkeit existieren. Das heißt, auch sollte dieser Test zur Kassenleistung werden. Mhm. Aber noch einmal zur Betonung, für eine Risikoschwangerschaft.
Jetzt bin ich gespannt, was Sigrid Kraumann zu der Frage nach der Kassenleistung sagt. Denn sie gehört dem Deutschen Ethikrat an, der die Bundesregierung in besonders heiklen Fragen berät und der auch aufgefordert ist, sich zu positionieren. Frau Kraumann, ich frage Sie nach Ihrer persönlichen Meinung.
Ja, ich kann auch jetzt nicht für den Ethikrat sprechen, weil wir haben darüber nicht debattiert. Gut, aber ich arbeite ja selbst schon sehr lang zur Pränataldiagnostik. Ich bin dagegen, dass der Test als Kassenleistung eingeführt wird. Und zwar aus dem Grund, weil damit ein weiterer Schritt der Normalisierung stattfindet. Herr Ullmann hat schon recht, dass wir sehr viele Verfahren bisher haben, invasive Verfahren. Wir haben auch schon nicht invasive Verfahren, die zum Teil als Kassenleistung, zum Teil als private Gesundheitsleistung angeboten werden. Wir haben aber damit die Erfahrung gemacht, dass der Risikobegriff nicht trägt, und zwar aus zwei Gründen. Also zum einen wird das Kind als Risiko bezeichnet, was schon per se eine Abwertung ist. Das geht so nicht. Ein Kind ist kein Risiko. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist der, dass wir eine Ausweitung beobachten können bei allen Tests, die eingeführt worden sind, erstmal für eine bestimmte Gruppe von Schwangeren und dann von sehr vielen anderen auch in Anspruch genommen worden sind. Wenn wir es jetzt bei dem Bluttest mit der Kassenleistung zu tun hätten, der Bluttest wird ja relativ früh in der Schwangerschaft angeboten, dann wäre das Signal an alle Schwangeren. Wir haben hier einen Test, der kann Behinderungen entdecken. entdecken, der sollte in Anspruch genommen werden, wenn er Teil der regulären Schwangerschaftsvorsorge ist. Und damit auch, weil die einzige Behandlungsoption, die damit dann eröffnet wird, damit ist ja die Schwangerschaft fortzusetzen oder abzubrechen, dass damit auch das Signal gesendet wird an die werdenden Eltern, die Schwangerschaft dann mit einem behinderten Kind zu beenden.
Aber ob eine Frau ein möglicherweise behindertes Kind auf die Welt bringen will, ein Kind mit Behinderungen, ist das nicht ihre persönliche Entscheidung, eine Entscheidung der Eltern? Haben da andere mitzureden?
Also das ist ihre persönliche Entscheidung, das sehe ich auch so. Deshalb wende ich mich auch strikt gegen die Pränataldiagnostik über den Schwangerschaftsabbruch, über die Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs zu regeln. Für die Angebote, die Schwangeren gemacht werden und für den Rahmen, in dem die Angebote gemacht werden, sind wir als Gesellschaft verantwortlich und nicht die einzelnen Frauen und Männer, die sich für die Tests entscheiden oder gegen die Tests entscheiden. Das ist für mich der zentrale Punkt. Und wenn wir sehen, dass wir eine Fehlentwicklung haben, und ich denke, wir sehen eine Fehlentwicklung in der Pränataldiagnostik, also in der Schwangerenvorsorge, die eben zunehmend darauf ausgerichtet ist, behinderte Kinder zu identifizieren, dann müssen wir als Gesellschaft gegensteuern und das nicht den individuellen Entscheidungen überlassen.
Herr Ullmann, sehen Sie diese Fehlentwicklung auch?
Ich sehe sie ehrlich gesagt nicht so. Sie haben ja gerade gesagt, das Risiko ist das Kind. Das habe ich vorhin explizit nicht gesagt. Ich sprach jetzt von Risikoschwangerschaften aus der Perspektive der betroffenen Frau. Und letztendlich sollte man auch nicht die Diskussion Richtung Paragraph 218 hinlenken, denn wir werden durch Innovation in der Medizin verursachen wir jetzt auch eine Stellvertreterdiskussion. Natürlich bedarf es auch gerade in der Biologisierung unserer Gesellschaft, die wir auch erfahren, ist die Frage, wie weit alles, was machbar ist, auch durchzuführen ist. Ich sag mal als Beispiel die ganze Gentechnologie und die Diskussion, die sich um die Zwillinge in China herum entwickelt haben, wo die in meinen Augen unethische Situation, einen Eingriff in den Keimbahn stattgefunden hat. Worum es hier jetzt erstmal primär geht, ist um eine Innovation, die Frauen zugutekommen kann, um Klarheit in ihrer Schwangerschaft zu bekommen. Auch per se heißt es ja nicht, wenn eine entsprechende Diagnose in diesem Test durchgeführt worden ist, dass eine automatische Schwangerschaftsabbruch stattfindet. Ich bin selber Vater von zwei Kindern, meine Frau war auch über 35 und haben uns auch wohl überlegt, machen wir so einen Test oder nicht. Also damals gab es halt nur die Amniozentese und wir haben darauf verzichtet und haben gesagt, egal was ist, kommt es, aber es ist auch ganz gut für Eltern, die sich für ein Kind entscheiden und jedes Kind ist willkommen und jeder Mensch ist auch wertvoll, zu entscheiden, wie gehe ich denn damit um und kann ich mich auch darauf vorbereiten.
Dennoch sagen Umfragen, ich glaube genaue Zahlen gibt es da gar nicht, dass 9 von 10 Frauen doch abtreiben, wenn ein solcher Test eine Trisomie-Wahrscheinlichkeit ergibt. Frau Rüffer, was würde da diese Krankenkassenzulassung noch groß ändern?
Also die Krankenkassenzulassung ist Anknüpfungspunkt, um eine ganz grundsätzliche Diskussion nochmal zu führen. Ich glaube, sie macht insofern einen Unterschied, hat Frau Graumann, glaube ich, gerade auch schon gesagt, dass sie nochmal so ein Gütesiegel auf diesen Test drauf gibt und der Gesellschaft das Signal gibt, das ist okay. Ja, also hier zu schauen mit den entsprechenden Folgen, die Sie ja gerade angedeutet haben. In der Tat, es gibt keine genauen Zahlen, aber im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass in ungefähr 90% der Fälle eine Abtreibung erfolgt. Ich würde gerne auf so ein paar Begrifflichkeiten nochmal eingehen. Es war gerade die Rede davon, dass Frauen Klarheit gegeben werden würde durch so ein Testergebnis. Und ich glaube, es ist eine Art von Schein. Sicherheit, mit der wir es hier zu tun haben. Man sollte sich, glaube ich, noch mal ins Bewusstsein rufen, dass ja nur ein ganz kleiner Anteil von Menschen, die eine Behinderung haben, diese aufgrund einer genetischen Abweichung oder Varianz haben, sondern dass ganz andere Ursachen zu einer Behinderung führen. Wir müssen uns, glaube ich, als Gesellschaft klar darüber sein, dass Kinder zu bekommen und zu haben immer ein Risiko in sich birgt und dass wir diese Risiken über gesundheitliche Absicherung, Versicherungen etc. auch nie absichern werden können, sondern dass da immer Momente mit drin sind, die Überraschung in sich bergen. Ich glaube auch, dass wir wegkommen müssen davon, darüber zu reden, dass wir individuellen Personen, also Frauen, hier einen Vorwurf unterstellen würden, weil sie so einen Test machen. Das ist nicht der Punkt. Es geht um den gesellschaftlichen Druck, über den wir reden müssen.
Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung Kontrovers. Heute zum Thema Trisomietest als Kassenleistung. Sind Kinder mit Behinderungen unerwünscht? Trisomietest als Kassenleistung, sind Kinder mit Behinderungen unerwünscht? Das ist heute unser Thema in der Sendung Kontrovers. Wir wollen wieder Hörer zu Wort kommen lassen. Zunächst eine Mail, die uns erreicht hat. Ich habe zwar nicht das Down-Syndrom, schreibt der Hörer, bin jedoch schwerbehindert und habe mehrere chronische Krankheiten. Ich mag mein Leben nicht, ich fühle mich nicht wohl. Und für mich wäre es besser, ich wäre nie geboren worden. Diese Meinung vertrete ich konstant seit ungefähr 30 Jahren. Keinerlei Therapie hat daran leider etwas ändern können. Wir haben Herrn Reitz in der Leitung, der uns aus Goslar angerufen hat. Guten Morgen, Herr Reitz.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Also genau dieses Thema hatte ich am Samstag mit meiner Frau eine Diskussion. Und wie man sich verhalten würde und so weiter und wie dann der Hintergrund wäre, was Kassenleistungen und so weiter betrifft. Und dann sind wir in der Folge einer solchen Diskussion, bin ich zu dem Punkt gekommen, dass...
Herr Reitz, die Telefonleitung ist leider sehr schlecht. Haben Sie die Möglichkeit, ein bisschen näher noch ans Fenster zu gehen? Ich nehme an, Sie telefonieren über Handy oder eine Freisprechanlage.
Hören Sie mich jetzt besser?
Jetzt klingt es besser.
Ja, also folgendes, wie Sie gerade vorhin auch sagten, dass die Zahl dann wahrscheinlich steigen wird von den Abbrüchen in der Schwangerschaft und dass dann der Druck auf diejenigen, die sich für das Kind dann entscheiden sollten in der Schwangerschaft, höchstwahrscheinlich dann in der Gesellschaft, unsere Gesellschaft ist ja sehr unverzeihlich, steigen würde, dass man dann sagt, na ja, ich spinne das mal, sind ja selbst in Schuld, hätten den Test ja machen können, hätten abtreiben können. Der Druck auf diese Eltern wird enorm ansteigen. Und da kann man sagen, was man will, das wird so kommen. Und dann der nächste Punkt, auch in der Gesellschaft von einem Staat, der vergleicht sich ja auch mit anderen Staaten. Und wenn zum Beispiel in Holland, also in den Niederlanden, in Österreich, wo auch immer, dann das auch so wäre, dass es frei zugänglich wäre. Das gibt es ja.
Mhm.
Ja, dass dann zum Beispiel auch praktisch die Abtreibungen zunehmen würden, dass der Staat miteinander vergleicht und sagt, Mensch, wir streben ja immer nach der, ich setze das mal in Anführungszeichen, idealen Gesellschaft, des idealen Menschen. Ja, wir haben ja viel höhere Kosten. Und dass der Druck vom Staatsseite her, weil das steht ja auch unter Druck vom Kosten her, dass er dann zunimmt und sagt, ja, Abtreibung ist ja alles besser, die kommen ja besser an den Krieg. Das ist eine Riesengefahr, muss man sagen. Ja. Das ist eine Riesengefahr.
Herr Reitz, ich notiere das mal, diesen Rechtfertigungsdruck werden wir gleich besprechen. Danke für Ihren Anruf und gebe weiter an Frau Schieß aus Freiburg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, wir sammeln noch ein bisschen, genau.
Ja, hallo, mein Name ist Schieß. Mhm. Ich habe selbst eine Tochter mit Down-Syndrom. Die ist jetzt 16 Jahre alt und habe folgendes Statement. Und zwar muss ich immer wieder feststellen, dass nicht meine Tochter das große Problem ist, sondern eine Gesellschaft das Problem ist, die jede Art von Menschen nicht aufnimmt. Ich würde mir wünschen, dass unseren Kindern oder allen Menschen mit irgendwelchen Einschränkungen mehr Offenheit gegenüber entsteht, dass Hilfen und Unterstützung für die Menschen und für die Angehörigen zur Verfügung gestellt werden, dass diese Menschen auch ein relativ normales Leben zu ermöglicht bekommen. Ich habe schon als meine Tochter in den Kindern, nee, ich muss noch vorher anfangen, schon als ich schwanger war, ich habe das so in der Schwangerschaft schon erfahren, habe mich dann für meine Tochter entschieden und habe schon in der Schwangerschaft nur Ängste Ängste geschürt, Sorgen. Die Ärzte haben erzählt, also eine Aussage eines Arztes war zum Beispiel, Ihr Kind hat Down-Syndrom? Ja, wissen Sie, dass das Kind vom Entwicklungsstand nicht älter als ein 7-Jähriges wird? Und ich habe gesagt, ja und? Also es wurden so Ängste geschürt, so dass ich wirklich auch immer so das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt rechtfertigen, dass ich meine Tochter nicht abtreiben lasse. Und ich denke oder ich bin mir sicher, wenn diese Hilfen und Unterstützungen da wären, als ich in den Kindergarten kam, als ich in die Schule kam, jetzt kommt das Thema Beruf, sie würde zum Beispiel gern in die Schule hier vor Ort, durfte sie nicht, weil Inklusion noch nicht möglich war. Wenn diese ganzen Hürden weg wären, dann müsste sich sicher die eine oder andere Schwangere nicht überlegen, Schwangerschaftstest ja oder nein, und auch bei Diagnose Down-Syndrom nicht überlegen, Abtreibung ja oder nein.
Ja. Frau Schieß, ich gebe das gerne in die Diskussion. Also Ihr Anliegen ist, die Gesellschaft sei das Problem. Wir sind da noch nicht offen genug als Gesellschaft. Ich notiere mir das mal, bedanke mich ganz herzlich für Ihren Anruf. Und jetzt haben wir zwei Punkte. Also A, den Rechtfertigungsdruck, der auf Eltern ausgeübt wird, wenn sie sich dafür entscheiden, ein Kind mit solchen Beeinträchtigungen nach solchen Test unter Umständen dann doch auf die Welt zu bringen. Sandra Nedelev, wir haben eingangs gesagt, Ihr Kind hat das MCM-Syndrom, also eine ganz ähnliche Problematik. Sie haben uns schon die Beschwerlichkeiten des Alltags geschildert. Bekommen Sie das zu spüren, dass man Sie da unter Umständen schief anschaut, dass man Sie darauf anspricht und quasi die Frage im Hintergrund steht, warum hast du das nicht verhindert?
Ja, also einmal wurde mir die Frage auch gestellt, aber ich muss gestehen, wirklich nur einmal, das war in einem Laden, da ist er mit dem Kopf nicht in ein T-Shirt reingekommen, weil der Kopf ja so groß ist, und dann habe ich ihr erklärt, ja, der hat halt da einen besonderen Grund dafür, und dann sagte sie, ja, haben Sie das denn nicht vorher gewusst? Und das sagt die so aus Mitleid und aus Anteilnahme heraus, aber natürlich heißt es, das hätten Sie doch verhindern können. Ansonsten merke ich sehr oft, dass die Leute einfach gucken, weil sein Gesicht, da sieht man das nicht sofort. Man sieht das eher an der Kopfform und vielleicht an seinem Verhalten ein bisschen. Und dann sitzen die so in der U-Bahn und schauen einfach so und merken gar nicht, dass ich merke, dass die gucken. Und ich muss mir dann überlegen, wie reagiere ich darauf? Oder wenn mich jemand fragt, was hat denn der? Wieso hat denn der so einen großen Kopf? Die Frage ist ja total normal. Also was heißt normal? Das kann ich verstehen und ich finde es sogar fast besser. Aber ich muss dann immer aufpassen, wie viel versteht er von dem, was ich sage. Wenn ich sage, naja, der hat halt, dann kann ich nicht sagen Krankheit, weil es ist keine Krankheit. Syndrom versteht nicht jeder. Ja, da ist einfach genetisch anders. So, ja, ich finde, wir sind einfach damit noch nicht selbstverständlich. Also auf der Demo hat ein welchen Verein vertritt er nochmal, unbehindert heißt er, glaube ich, hat gesagt, als Kind ist er schon aufgewachsen damit, dass man gesagt hat, guck da nicht hin, da guckt man nicht hin. Und das, finde ich, ist immer noch in der Luft.
Jetzt hat Frau Schieß angesprochen, das Problem, die Gesellschaft sei nicht offen genug. Frau Kraumann, Sie forschen ja auch in diese Richtung. Ich erinnere mich an ein Interview, beziehungsweise habe das nachgelesen, dass Peter Dabruck, der Vorsitzende des Ethikrates, im Deutschlandfunk ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass, und da zitiere ich mal, dass das Leben mit Behinderten eine hohe Akzeptanz in Deutschland findet. Ist das nicht auch so?
Ja, das ist so. Also ich würde sagen, wir sind da auf einem guten Weg. Die Inklusion von Menschen mit Behinderung schreitet voran, nicht zuletzt aufgrund der Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention. Haben wir diese Zielsetzung, und man merkt auch, dass Menschen mit Behinderungen mehr in den Medien vorkommen. Es gibt, was weiß ich, die Nele Winkler von dem Theater Rambazamba, eine Frau mit Down-Syndrom, ist eine bekannte Schauspielerin in Deutschland. Also da ist tatsächlich was passiert. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber, dass wir praktisch über diese Entwicklungen in der Schwangerschaftsvorsorge und in der Pränataldiagnostik eher die Entwicklung haben, die praktisch die Inklusion und diese Zielsetzung konterkariert. Also es wird, ich sage immer, es kommt zu einer Privatisierung der Entscheidung. Also und was ich aus Interviews, die ich aus eigenen Studien habe, kenne, ist, dass Leute sagen, ja, ich habe nichts gegen Menschen mit Behinderung, ich bin behindertenfreundlich, unter Umständen, ich arbeite sogar mit Menschen mit Behinderung, aber ich möchte das nicht persönlich und privat tragen. Und diese Diskrepanz, die besteht, und mit der müssen wir umgehen.
Aber mit dieser Feststellung, die Sie da treffen, die Frage gebe ich vielleicht auch an Frau Rüffer weiter, weil die Grünen ja sonst da sehr großen Wert drauf legen, auf Selbstbestimmungsrecht. Wird da nicht auch das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen damit auch in Frage gestellt? Also da auch vielleicht mal ein Zitat, das mir aufgefallen ist. Ich glaube, das ist aus der Taz. Da wird ein Gynäkologe zitiert, der sagt, die Gesellschaft wird wieder konservativer. Frauen sollten unter Druck gesetzt werden, keine Abbrüche mehr zu machen. Frau Rüffer, sehen Sie das? Ist da beim Selbstbestimmungsrecht nicht auch die Gefahr, ich will es fast Rolle rückwärts nennen?
Nee, sich gar nicht. Also ich glaube, dass man das Taz-Zitat vielleicht auch mal in den Kontext stellen sollte. Es ist ja ein Gynäkologe, der das gesagt hat und der davon gesprochen hat, dass Trisomie 21 auf jeden Fall eine Normabweichung sei und auf jeden Fall so zu interpretieren sei, dass das Kind nicht normal ist oder so. Ja, das zeigt, also ist eine Person, mit der ich gerne mal ins Gespräch kommen würde über den Begriff von Normalität und auch der Frage, wie er so zu Behinderung steht. Ich glaube, dass der Begriff der Selbstbestimmung in diesem Kontext ein wenig unterkomplex vielleicht beleuchtet wird. Ja, es wird so getan, als gäbe es da sowas wie eine isolierte Möglichkeit der Selbstbestimmung, die irgendwie unabhängig vom gesellschaftlichen Kontext, von Erwartungen, von sozusagen dem, was an Vorerfahrung da ist, irgendwie Bestand hätte. Und das ist natürlich nicht so. Ja? Und eine Gesellschaft, die immer noch davon geprägt ist, dass Menschen mit Behinderungen sehr, sehr häufig in Sonderwelten ausgelagert werden, ja, wo die volle und offene Teilhabe nicht der Regelfall ist, sondern immer noch im Einzelfall hart erkämpft werden muss, wo schwangere Frauen und ihre Familien gar nicht so richtig wissen, was sie erwartet, wenn sie ein Kind mit Trisomie 21 bekommen. Ich verweise nochmal auf einen der Anrufe, den sie bekommen haben, wo eine Frau sagte, dass jemand mit Trisomie 21 große und schwere Beeinträchtigungen habe, nicht allein lebensfähig sei und so. Das heißt, da muss natürlich ganz viel an Informationen dazukommen, damit wir als Menschen selbstbestimmt entscheiden können. Ja?
Andrew Ullmann von der FDP, wie sehen Sie das, diese Kritik, dass das Selbstbestimmungsrecht neuerdings da in dieser Frage jetzt infrage gestellt wird? Teilen Sie das? Können Sie es nachvollziehen?
Ich denke, die Selbstbestimmungsrecht sollten wir aufrechterhalten. Wir müssen hier unterscheiden zwischen einer privaten Entscheidung und einer gesellschaftlichen Entscheidung, glaube ich, in diesem Zusammenhang. Wir diskutieren hier heute über einen Test und letztendlich diskutieren wir, ob wir überhaupt als Gesellschaft das Recht ausüben dürfen, die medizinische Innovation mit diesen Testungen auch durchzuführen. Ich bin da eigentlich gar nicht so weit weg wie mit den Kolleginnen auch hier in dieser Diskussionsrunde, denn wir dürfen auch als Gesellschaft keinen Druck ausbauen, weder in die eine Richtung noch die andere Richtung. Und vielleicht noch einmal hier zur Klarstellung, Trisomie 21 per se ist keine Indikation zur Schwangerschaftsabbruch. Da bedarf es entsprechende Beratungen, auch psychosoziale Betreuungen müssen geführt werden, um zu sehen, ob eine Abtreibung stattfindet oder nicht. Wir sollten dann uns auch dann die Frage stellen, wenn wir diesen Test als solches in Frage stellen, ob eine Amniozentese, die Fruchtwasseruntersuchung, überhaupt noch weiter durchgeführt werden kann, weil dieser Erkenntnisgewinn für eine Frau oder für ein Paar ist durch diesen Test ja auch gegeben und letztendlich dieses Erkenntniswunsch des Wissens oder auch Nichtwissens zu einem vorgeburtlichen Test sollte es eigentlich der Frau oder dem Paar auch offen bleiben.
Mhm. Frau Stöttges hat uns angerufen aus Pforzheim. Guten Morgen.
Guten Morgen, mein Name ist Gerlinde Strötges aus Pforzheim. Ja, ich habe Ihre Sendung ja bisher mit Interesse verfolgt. Mein Mann und ich, wir haben zwei Kinder, zwei Söhne. Der jüngste Sohn, der wäre gestern 24 Jahre alt geworden. Er ist im Jahr 2014 verstorben und hatte das Cornelia-de-Lange-Syndrom. Das ist ein Fehlbildungs- und Retardierungssyndrom. Also wir haben uns jetzt nicht besonders mit diesen genetischen Erscheinungsformen und so weiter beschäftigt, weil das unserem Sohn nicht weitergeholfen hätte. Wir haben uns, bevor überhaupt ein Kind bei uns zur Welt kam, dafür entschieden, jedes Kind anzunehmen, wie es ist. Hm. Wir haben auch...
Hätten Sie die Tests gemacht?
Also, nein, Sie haben die ganz bewusst nicht gemacht.
Die gab es damals ja auch so in dieser Form so und nicht, aber Sie hätten sie auch nicht gemacht?
Nein, wir haben aber auch zum Beispiel keinen Ultraschall gemacht. Ja, wir haben jegliche Pränataldiagnostik abgelehnt, weil wir sagten, wir nehmen sowieso das Kind so, wie es kommt. Mhm. Es hat sich nach der Geburt innerhalb der ersten 15 Minuten sowieso also sehr schnell herausgestellt, da stimmt was nicht. Man wusste zwar noch nicht, was es war, aber man wusste also, es hat sich dann herausgestellt, dass er also kein Zwerchfell hat, dass seine Verdauungsorgane im Brustraum sind, die eine Lunge sich nicht richtig entwickelt hatte, dass er sehr schnell, man muss dazu sagen, er ist an einem Karfreitag geboren worden, dass er sehr schnell operiert werden musste. Und wir hatten überhaupt kein Problem, das Kind anzunehmen. Ich hatte sofort auch, ich muss wirklich sagen, die Kinderklinik in Mannheim war eine super Klinik. Die haben auch alles dafür getan, dass wir die Beziehung zu dem Kind aufbauen und halten konnten, haben sehr großen Wert darauf gelegt. Und das war dort eine sehr positive Erfahrung.
Frau Schröttges, ja, mit Ihrer Erfahrung darf ich Sie trotzdem fragen, ja? Haben Sie Verständnis für Eltern, die so etwas nicht erleben wollen? Also für Menschen, die dann sagen, was Sie jetzt schildern, ist für mich vielleicht ein Grund, erst recht solche Tests zu machen, so etwas auszuschließen. Haben Sie Verständnis für diese Menschen? Sie haben sich für einen ganz anderen Weg entschieden. Ja. Aber haben Sie Verständnis für diese Menschen?
Also ich akzeptiere jede freie Entscheidung. Also jeder Mensch ist für mich frei in seiner Entscheidung und ich akzeptiere das. Ich kann es auch zu einem großen Teil nachvollziehen. Nicht, weil das Kind krank ist, sondern aufgrund der Dinge, die wir also 19,5 Jahre erlebt haben. Ja? Mhm. Dass nämlich die Würde des Menschen und vor allen Dingen die Würde des behinderten Menschen durchaus antastbar ist. Ja. Das haben wir ständig im Alltag erlebt, dass wir ausgegrenzt wurden. Ja, wenn wir mit unserem Sohn im Rollstuhl beim Bäcker auftauchten, dass sofort gefragt wurde, haben Sie das nicht vorher gewusst? Also der Druck ist real schon seit Jahren aufgebaut. Man muss sich
Hat sich das verbessert im Laufe der Jahre? Es wurde ja einiges getan. Nein?
Überhaupt nicht. Es gab viele Menschen, die es ganz toll fanden, dass wir unseren Sohn so betreut haben. Aber es hat auch viele Menschen gegeben, die da, sagen wir mal, wenig Verständnis für hatten, nach dem Motto, so etwas ist doch heute überhaupt nicht mehr nötig. Und vor allen Dingen, also unser Sohn war dermaßen schwer betroffen. Wie gesagt, er hatte das Cornelia-de-Lange-Syndrom, er konnte nicht sitzen, sich nicht drehen, er konnte nicht stehen, natürlich nicht laufen. Er brauchte eine extrem lange Zeit, um seine Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Ganz am Anfang konnte er nur mit Sonde, mit der Magensonde ernährt werden. Und das heißt, hieß für meinen Mann und mich, dass wir 24 Stunden Dienst hatten, weil, wie das bei behinderten Kindern und schwerst mehrfach behinderten Kindern häufig ist, der Tag-Nacht-Rhythmus natürlich noch verschoben war. Das heißt, wir haben von Hartz IV gelebt und da hatten ja viele Leute überhaupt kein Verständnis mehr dafür, nach dem Motto, ja Mensch, ihr müsst doch arbeiten, was macht ihr denn? Ja, wir pflegen unseren Sohn 24 Stunden. Ja, Moment, aber was arbeitet ihr denn? Ja, mein Mann bekommt zum Beispiel diese Zeiten nicht angerechnet, weil die Krankenkasse sagt, nur einer von beiden Pflegenden bekommt halt, was die Rente angeht, diese Zeiten angerechnet. Mein Mann geht leer aus, weil man mir das damals zugeschlagen hat. Ja?
Frau Schröttges, also, wenn Sie mir erlauben, gebe ich mal Ihre Erfahrungen, die Sie uns da jetzt eindrücklich geschildert haben. Bedanke mich ganz herzlich für den Anruf. Vielleicht weiter auch an Corinna Rüffer von den Grünen. Das ist ja Ihr Thema überhaupt, der Umgang mit Menschen mit Behinderungen. Wie weit sind wir da mit der Inklusion? Fälle, wie sie uns jetzt Frau Schröttges geschildert hat. Wie weit sind wir da und wo stößt vielleicht auch eine Gesellschaft an ihre Grenzen?
Also ich glaube, dass die Gesellschaft überhaupt noch nicht an ihre Grenzen gestoßen ist. Was wir tun müssen, ist anzuerkennen, dass die UN-Behindertenrechtskonvention nicht irgendeine Konvention ist, sondern geltendes Recht in Deutschland. Ja?
Was setzen wir dann nicht um?
Und der Kerngehalt dieser UN-Behindertenrechtskonvention ist, dass Menschen das Recht haben auf volle und gleichberechtigte Teilhabe. So, und wir haben ja gerade gehört, dass Menschen Nachteilsausgleiche brauchen, ja, dass sie Pflegebedarf haben unter Umständen. Wenn wir in den schulischen Bereich gucken und auf die inklusive Bildung gucken, dann müssen Schulen anders ausgestattet sein. Es muss selbstverständlich sein, dass Kinder verlässlich sich darauf verlassen können, dass ein Begleiter ihnen zur Seite steht, dass sie nicht von Klassenfahrten ausgeschlossen werden, dass sie, wenn sie volljährig sind, nicht hineingedrängt werden in Werkstätten für behinderte Menschen, sondern dass sie die Möglichkeit haben, tatsächlich ihren Lebensweg zu wählen und die nötigen Unterstützungsleistungen zu bekommen, die sie dann brauchen. Und da sind wir an ganz vielen Stellen noch nicht so weit. Wir müssen das Recht anpassen. Wir hatten in den vergangenen Monaten immer wieder Fälle, die Gott sei Dank auch öffentlich verhandelt worden sind, von Menschen mit Behinderungen, die beispielsweise einen Bedarf hatten, 24 Stunden Pflege zu benötigen, ja, wo Behörden dann hingegangen sind und gesagt haben, nee, wir kürzen jetzt an allen Ecken und Enden und nötigen die Leute in der faktischen Konsequenz hinein in stationäre Einrichtungen. Ja, hier brauchen wir Klarheit, hier können wir uns nicht darauf verlassen, dass die Leute im Einzelfall die Kraft haben, ihre Rechte vor Gerichten durchzuklagen, sondern hier muss der Gesetzgeber sehr, sehr deutlich werden. Und das würde dazu führen, davon bin ich fest überzeugt, dass der Blick auf Behinderungen in dieser Gesellschaft sich verändern muss. Und das ist auch die Voraussetzung.
Frau Nedele, wie fühlen Sie sich da in unserer Gesellschaft aufgehoben? Ich nehme an, Sie konnten da jetzt einiges nachvollziehen, was Frau Ströttges gesagt hat. Wie sehen Sie jetzt Ihr Sohn, wenn er so um die 5 ist, wird jetzt demnächst in die Schule gehen? Oder macht das vielleicht schon bald? Wie sehen Sie sich da in unserer Gesellschaft aufgehoben? Es gibt ja viele Bemühungen um Inklusion. Wie sind Sie da optimistisch?
Also erstmal finde ich das wirklich sehr erfreulich, dass die Frau Rüffer genau die Punkte anspricht, wo ich auch große Mängel sehe. Und ich bin guter Dinge, wenn die ausgesprochen werden, dass sie dann auch Form annehmen. Was die Schule angeht, für meinen Kleinen habe ich Riesensorgen, muss ich sagen. Also ich beschäftige mich seit 2 Jahren mit dem Thema. Wir haben eine Einzugsschule und es ist ja nicht so, wenn man so ein Kind hat, dass man dann ein kleines Paket bekommt und da steht alles drin, was man wissen muss, sondern es ist momentan noch so, dass man eben ganz, ganz viel recherchieren muss und selber rauskriegen. Also habe ich bei einer Schule angerufen, habe gefragt, unsere Einzugsschule direkt gegenüber, nehmen Sie dann auch, machen Sie auch Inklusion? Da sagte die Schule zu mir, ja, wir werden ja dazu gezwungen. Da dachte ich, oh, okay, dann gehe ich da nicht hin mit meinem Kind. Und wenn er jetzt, wir wissen noch nicht, welchen Förderbedarf er anerkannt, zuerkannt, wie heißt das, welcher da festgestellt wird, wenn er auf eine Förderschule gehen soll, weil ich ihn, sagen wir mal, beschützen will vom Mobbing und diesen ganzen Sachen, dann ist die ganz, ganz weit weg, gehört aber zu unserem Bezirk. Und die Schule, die näher wäre, die gehört nicht zu unserem Bezirk. Die bedient einen ganz anderen Teil von Berlin. Und dann sitzt er mit anderen Kindern 40 Minuten, eine Stunde morgens im Auto wieder zurück. Also will ich das alles nicht. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich hoffe nur, er kann auf eine andere Schule um die Ecke gehen. Ich habe mich schon bewaffnet mit Argumenten, was ich dem Schulamt schreibe, wenn er diesen Platz nicht kriegt und so. Also ja, also schön ist es momentan noch nicht.
Nein, klingt wirklich nicht. Nicht so. Herr Ullmann, Sie haben vorhin Frau Graumann in der Bewertung zugestimmt, dass das Leben mit Behinderten eine hohe Akzeptanz in Deutschland findet. Wenn Sie jetzt diese Erfahrungen hören, aus Ihrer Sicht, was müssen wir ganz dringend noch anpacken?
Ich denke, die Frau Nedele hat jetzt was sehr Gutes beschrieben, und zwar die Überforderung in einigen Schulen bezüglich der Inklusion. Ich habe selbst als Kommunalpolitiker das erleben müssen, wo es heißt ja, wir müssen Kinder mit Behinderungen aufnehmen, aber wir wissen nicht, wie wir damit umgehen können. Und da bedarf es auch meiner Meinung nach auch, es ist die Aufgabe der Politik, auch Wege aufzuzeigen, dass die Schulen auch entsprechend eine Stärkung erfahren, dass diese Inklusion, die wir auch letztendlich auch unterschrieben haben als Deutschland, auch nachkommen. Und ich habe selbst erlebt bei meinen eigenen Kindern, wir hatten ein Kind in der Schule, also nicht ich selber, sondern meine Kinder, mit Trisomie 21. Und ich fand, dass es sehr gut gelungen war insofern, dass die Kinder früh lernen, dass besondere Kinder auch besondere Bedürfnisse haben und auch entsprechend auch geholfen werden müssen, auch als Gemeinschaft. Und ich denke, wenn wir etwas von der heutigen Diskussion mitnehmen, ist, dass wir auch als Gesellschaft dazulernen müssen, dass Behinderung per se nicht etwas bedeutet, dass man Menschen ausschließt, sondern auch einschließt und auch in die Gesellschaft reinbekommt. Denn die hohe Akzeptanz ist da, aber die könnte noch besser werden, meiner Meinung nach. Ich habe diese Erfahrung machen dürfen, dass das besser wird. Aber da müssen wir noch hin und da müssen wir noch einiges für tun.
Trisomietest als Kassenleistung sind Kinder mit Behinderungen unerwünscht. Das ist unser Thema heute in der Sendung Kontrovers. Falls Sie uns noch anrufen wollen, ist das noch möglich unter 00800 4464 4464. Wir gehen in die letzte halbe Stunde dieser Diskussion zum Thema Trisomietest als Kassenleistung. Sind Kinder mit Behinderungen unerwünscht und wollen wieder Hörer zu Wort kommen lassen? Zwei E-Mails kurz. Da schreibt uns ein Hörer, können demnächst Eltern ihre Kinder per Wunschkatalog bestellen? Wir sind maßlos oder auch gottlos geworden. Ein anderer meint, will man, dass die Ärmeren unwissend bleiben und eventuell ein Kind austragen müssen, welches sie dann nicht wollen oder versorgen können. Das ist doch Zweiklassenmedizin und ich glaube, ja, ähnlich denkt auch Herr Detlaff aus Berlin, der uns angerufen hat. Hallo Herr Detlaff.
Ja, Retzlaff heiße ich, macht ja nichts.
Auch kein Herr Retzlaff.
Es geht um Folgendes und zwar wäre ich schon dafür, dass die Krankenkassen das bezahlen, weil ich hab ein schwerbehindertes Patenkind. Die ist halt zwar keine Trisomie 21, also kein Down-Syndrom, aber die ist sehr, sehr liebenswert auf ihre Art. Sie kann natürlich nie ein selbstbestimmtes Leben führen, das ist mal klar. Aber ich habe keine Vorbehalte gegenüber Kindern mit Down-Syndrom. Ich habe genug Kinder gesehen und auch kennengelernt mit Down-Syndrom. Die sind auch auf ihre Art sehr, sehr liebenswert. Ich habe eine Tochter, die wird jetzt 40. Die ist Kinderärztin, also als Kinderärztin in den USA tätig und die behandelt auch Kinder mit Down-Syndrom. Aber also ich habe da keine Vorbehalte gegenüber Kindern, die sowas haben.
Sie sind für diese Tests, habe ich Sie richtig verstanden, damit die Eltern entsprechend informiert sein sind und oder das war Ihre Botschaft, ja?
Ja, natürlich. Trotzdem. Also ich bin dafür, dass die Krankenkassen das zahlen. Mhm.
Vielen Dank, Herr Retzlaff. Herr Schneck, beziehungsweise ja, Herr Schneck ist aus Bad Neustadt, ist am Telefon. Hallo, Herr Schneck.
Ja, hallo. Guten Tag. Ich bin Biologe und unterrichte seit 26 Jahren an einer privaten Berufsfachschule die gesamte Anatomie und Physiologie des Menschen, aber auch allgemeine Krankheitslehre. Und ich habe schon lang folgende Meinung. Ich bin nicht im Prinzip dagegen, dass Trisomie 21 Kindern prinzipiell abgetrieben werden. Aber ich denke, man müsste das den Eltern überlassen. Und wenn sie das dann machen, ihr Kind zur Welt bringen lassen, dann steht natürlich die Frage im Vordergrund. Ne? Ich sage das immer so, die Befriedigung beim Geschlechtsverkehr hatten die Eltern und hinterher soll die Gesellschaft die Kosten übernehmen. Ich habe im Bekanntenkreis zwei Eltern, das sind Cousine und Cousin, also Verwandtenheirat, ne? Also im Prinzip biologisch gesehen Inzucht, ne? Und die haben beide jeweils zwei Kinder, die absolut krank sind mit Trisomie 21. Zwei dieser Kinder, die lagen jahrelang in einer kirchlichen Institution, mit denen konntest du gar nichts machen. Die haben Pflegebedarf von morgens bis abends gehabt und das hat, was mir das Ehepaar damals gesagt hat in den 90er Jahren, das hat etwa 2.500 D-Mark im Monat gekostet, also nur diese zwei Kinder. Und insofern bin ich der Meinung, dass das jedes Eltern entscheiden darf. Ne? Mhm. Aber wenn sie sich dafür entscheiden, dann müssen sie sich auch dafür entscheiden, dass einer der Eltern beruflich zu Hause bleibt und die Kinder selber pflegt. Mhm. Wir haben bei uns in Deutschland, bei uns fehlen Tausende von Pflegekräften bei Altenpflegern und in Krankenhäusern. Und die Trisomie 21 Kinder pflegen, die könnten ohne Probleme als Altenpfleger oder Krankenpfleger bedient werden sozusagen, den Job kriegen. werden und dann wäre allen geholfen. Mhm. Und wie gesagt, wenn ich ein Trisomie 21 Kind in die Welt setze, ja, dann habe ich im Prinzip, so war das vor 50, 60, 70 Jahren auch noch überwiegend, dann habe ich eben auch die Verpflichtung, mich um das Kind zu kümmern. Und nicht der Staat hat die Verpflichtung. Mhm. Ne?
Herr Schneck, danke für den Anruf. Das gebe ich auch gerne weiter, vielleicht an Frau Rüffer, die zum einen ja selbst betroffen ist, zum anderen mit ihrer Politik sich eben für Kinder, für Menschen mit Behinderungen besonders einsetzt. Frau Rüffer, wie sehen Sie das? Hat Herr Schneck insofern recht, dass Menschen, die sich entscheiden, nach so einem Test auf alle Fälle ein Kind auf die Welt zu bringen, die sich bewusst dafür entscheiden, das haben wir auch von Hörerinnen ja vorhin in der Sendung gehört, kalkuliert man dann schon ein, dass man sich auf ein Leben einstellt mit Beschwernissen, mit Nachteilen auch für das eigene Leben?
Also der Reihe nach, der erste Hörer hat ja gesagt, es handelte sich hier um eine soziale Frage. Ne? Also wollen wir jetzt, dass ob Frauen Kinder mit Trisomie bekommen, davon abhängig ist, ob sie sich so einen Test leisten können oder nicht. Ich glaube, die Frage ist total fehlgeleitet. Ja? Meine Argumentation ist ja, dieser Test hat keinen medizinischen Nutzen. Ja, am Ende dieses Tests steht keine Therapie. Trisomie 21 ist keine Krankheit, sondern eine genetische Varianz. So, das Gesundheitssystem ist aber dafür da, Menschen zu heilen. Wenn wir aber sagen, Trisomie 21 ist keine Krankheit, dann dürfte dieser Test aus meiner Sicht auch keine Kassenleistung sein.
Das ist ganz logisch. Wenn wir da von Trisomie 21 mal weggehen, wir haben auch angesprochen, es wird noch weitere Tests geben, da wird viel entwickelt. Was ist mit der Frage, was Herr Schneck angesprochen hat? Der sagt, also im Prinzip hat er ja gesagt, also wer sich nach einem Test dafür entscheidet, so ein Kind auf die Welt zu bringen, der soll bitteschön auch für die Folgen zumindest teilweise mit aufkommen. Oder aber er sagt ja, der muss sich darauf einstellen, dass dann nur ein Elternteil arbeiten kann, mit auf alle Nachteile. Ist das in der Praxis nicht so?
Also, was Herr Schneck argumentiert, ist, dass wir Eugenik auf Kassenleistung machen. Das ist sozusagen ein Argument, das außerhalb sozusagen meiner Vorstellung einer ethischen Debatte in diesem Zusammenhang steht. Herr Schneck hat auch behauptet, dass Trisomie 21 eine Krankheit sei, dass die Kinder pflegebedürftig seien ein Leben lang, dass ein Elternteil zu Hause bleiben müsste. Ich würde Herrn Schneck raten, sich mit dem Thema nochmal vertiefter auseinanderzusetzen. Aber wenn man jetzt von Herrn Schneck weg möchte, dann muss man sagen, wir haben eine UN-Behindertenrechtskonvention. Wir haben das Recht von Menschen mit Behinderungen, dass sie voll und gleichberechtigt teilhaben können, dass Nachteile, die sie durch die Behinderung haben, ausgeglichen werden in Form von Pflege, in Form von Assistenz etc. Ja, also insofern kann man hier rechtlich fundiert nicht davon sprechen, das ist hier eine Privatangelegenheit, sondern es ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Und wenn wir davon weggehen, dann wird diese Gesellschaft unmenschlicher. Mhm. Das müssen wir einfach sagen.
Ja. Frau Nedeleff, wie sehen Sie das? Was kann da die Gesellschaft ausgleichen? Ich meine, wir haben diese Konvention auf dem Papier. Aus Ihrer Sicht als Betroffene, was erwarten Sie von der Gesellschaft? Was kann die tatsächlich ausgleichen? Und was wie sehen Sie da noch Ihre eigene Aufgabe?
Das ist eine große Frage. Es wurde ja schon sehr, sehr viel gesagt, was die Schulen angeht, was die Nachteilsausgleiche angeht. Persönlich glaube ich, dass politisch viele Sachen passieren müssen. Zum Beispiel, dass es weniger Stress gibt mit den Krankenkassen, wenn es um Hilfsmittel gibt. Zum Beispiel kenne ich einen Fall von Muskeldystrophie. Da hat das Kind auf einen Rollstuhl gewartet über ein Jahr lang und als er kam, war das Kind schon wieder rausgewachsen. Ich denke, solche Dinge muss man erleichtern. Oder ein Kind hatte eine Krebstherapie, ist jetzt total abgemagert. Die Reha gibt's erst im November. Da gibt's jetzt keinen Reha-Platz vorher. Und ich denke, wir sind doch wirklich in einem Land, wo das intellektuell und finanziell eigentlich zu leisten wäre. Das fällt mir im Moment ein.
Die Stimmen unserer Hörer, diese Anrufer haben ja eins deutlich gemacht, wie wichtig in diesem, bei dieser Thematik ganz offenbar auch die Beratung ist. Frau Graumann, Sie haben da vorhin darauf hingewiesen, Sie haben ja entsprechende Studien gemacht. Sie haben sich, wenn ich das recht in Erinnerung habe, gegen einen obligatorischen Test auf Krankenkassenkosten ausgesprochen, diesen Bluttest also nicht von den Krankenkassen grundsätzlich anzubieten. Da stellt sich die Frage, die wir auch der ein oder anderen Hörermail entnehmen können, wenn diese Bluttests doch möglichst, oder die können ja sehr frühzeitig gemacht werden, ist das dann nicht gerade sehr sinnvoll, wenn dann bleibt doch noch die Zeit, sich ausführlich zu informieren, sich ausführlich beraten zu lassen.
Ja, also die Beratung ist wichtig und die ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Über das Gendiagnostikgesetz gibt es eine Beratung vor Durchführung des Tests, aber da darf man keine Wunder erwarten. Das ist heute nicht viel mehr als eine ausführliche Aufklärung. Man muss auch sehen, bevor die Eltern in einem Konflikt sind, sind sie auch nicht per se offen dafür, sich mit allen Details zu beschäftigen. Und das ist auch ganz normal. Die Eltern wünschen sich, freuen sich ja erstmal auf ein Kind. Ich glaube, was hier im Raum steht, ist eine Illusion, nämlich, dass wir über die Bluttests oder über die Pränataldiagnostik generell Eltern ein gesundes Kind versprechen können. Und das ist definitiv nicht der Fall. Und das würde ich auch dem Herrn Schneck, wenn ich den Namen richtig verstanden habe, antworten. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir sind als Gesellschaft darauf angewiesen, dass alle Menschen in unserer Gesellschaft unbedingt angenommen werden. Wir müssen uns wehren gegen eine Individualisierung von jeder Verantwortung für die Unterstützung von Menschen, die ein höheres Maß an Unterstützung brauchen. Wir müssen uns klar sein, und das ist jetzt die ethische Argumentation da drin, wir müssen uns alle klar sein, dass wir als abhängige Kinder zur Welt kommen, dass wir jederzeit krank werden können, einen Unfall haben können, in die Situation kommen können, in denen wir Unterstützung brauchen. Jede schwangere Frau muss damit rechnen, unabhängig von Pränataldiagnostik, ein Kind zu bekommen, das ein höheres Maß an Unterstützung medizinischer oder auch pädagogischer und sozialer Art braucht. Und wenn wir eine menschliche Gesellschaft und eine solidarische Gesellschaft sein wollen, dann müssen wir uns darauf verständigen, eben die Unterstützung und die Sorge nicht zu individualisieren, sondern das als eine gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe anzusehen.
Aber das schließt doch auf der anderen Seite nicht aus, dass ich den Wunsch haben kann, ein möglichst gesundes Kind auf die Welt zu bringen und dafür vielleicht auch alles Mögliche zu unternehmen.
Das ist völlig selbstverständlich, dass die Eltern erstmal den Wunsch nach einem gesunden Kind oder nach einem Nichtbehinderten, nach einem gesunden Kind haben. Das ist vollkommen klar. Aber diese Bluttests werden uns praktisch, Sie müssen sich mal die Werbung für diese Bluttests angucken. Da gucken Ihnen strahlende, gesunde Kinder entgegen. Damit ist die Botschaft verbunden, mit diesem Bluttest könnten wir das garantieren. Und das ist eben nicht der Fall. Wir sitzen da einer Illusion auf. Und diese Illusion führt dann auch dazu, dass die Eltern individuell verantwortlich gemacht werden für ein behindertes Kind. Und sie sind dafür nicht verantwortlich. Also man muss zum einen den Eltern die Möglichkeit geben, sich für ein Kind zu entscheiden und ihnen auch die Sicherheit zu geben, dass ein behindertes Kind gesellschaftlich mitgetragen wird. Das ist das eine. Man muss sich aber auch klar sein, dass wir niemand ein gesundes, nicht behindertes Kind garantieren können.
Herr Ullmann, in der Bundestagsdebatte, glaube ich, wurde erwähnt, dass es in Island so sei, dass dort allen Schwangeren der Test angeboten würde, dass fast alle den machen. Und die Folge, es würden so gut wie keine Kinder mehr mit dem Down-Syndrom geboren, wenn ich da die Debatte recht in Erinnerung habe. Aus Ihrer Sicht, Sie wissen ja auch, was da medizinisch noch eventuell oder wissenschaftlich mit Fortschritten auf uns zukommt. Steuern wir auf eine Gesellschaft zu, in der potenziell zumindest nur noch gesunde und leistungsfähige Kinder geboren werden sollen?
Ja, diese Informationen habe ich auch vernommen im Bundestag, war erst einmal ein wenig irritiert, habe auch in der Zwischenzeit ein wenig dort recherchiert. Und es ist tatsächlich so, dass in Island die Häufigkeit von Trisomie 21 abgenommen hat, aber die ist immer noch existent. Es ist aber auch nicht so, dass alle schwangeren Frauen diese Test durchführen. Das sind, glaube ich, 15-20% der Frauen, schwangeren Frauen, lassen sich nicht testen. Also das erst einmal dazu. Zu Island sind ähnliche Zahlen auch übrigens in Dänemark vorhanden. Aber ich würde gerne, wenn ich darf, noch ein wenig mich auf diesen Test eingehen, worum wir hier eigentlich primär auch diskutieren wollen. Wir hatten eingangs gesagt, das war auch meinem Eingangsthema so gewesen, dass dieser Fruchtwassertest ja durchaus mit Risiken für den Fötus als auch für die Mutter existieren, wenn wir dieser Test durchführen und dann, also das ist nur das Reinstechen sozusagen und dann die genetische Testung wird ja durchgeführt, ist ja heute Kassenleistung. Was wir hier für eine Debatte führen, ist meiner Meinung nach eine Stellvertreterdebatte grundsätzlich über Paragraph 218, wie auch wie wir als Gesellschaft mit Inklusion umgehen. Und da bin ich, wie gesagt, kann ich nochmal wiederholen, sehr dabei, denn ein Kind, das mehr Aufmerksamkeit braucht, hat auch ein Recht in unserer Gesellschaft, diese Aufmerksamkeit auch zu bekommen. Das stellt eigentlich keiner in Frage. Wir dürfen nur nicht, und da sind wir wissenschaftlich Gott sei Dank nicht so, dass wir eugenisch, also nach Kindern, nach Katalog bestellen können. Das fände ich schrecklich. Und ich denke, das ist auch eine Aufgabe der internationalen Gesellschaft, wenn wir über Gentechnologie sprechen. Wir haben erstmal Angst, wenn wir das hören und denken, da wird etwas ganz Schreckliches entstehen. Wir müssten sehen, dass wir Leitplanken in der Forschung bekommen für die Gentechnologie. Und das bedeutet auch, und das ist ein klassisches Beispiel dieser gesamten Gentechnologie-Diskussion, dass wir nicht alle Möglichkeiten, die uns gewahr wären, auch ausnutzen können. ZB, also zum Beispiel die Keimzellmanipulation. Dieser Test, da gebe ich auch meine Vorrednerin hundertprozentig recht, schließt nicht aus, dass ein Kind gesund zur Welt kommt. Dessen muss man sich klar sein, aber dazu bedarf es auch dieser Beratung und diese Beratung wird auch durchgeführt. Das ist nicht so eine Beratung, wie wir es vielleicht kennen von einer Magenspiegelung, wo man schnell einfach mal was unterschreibt und dann wird diese Magenspiegelung durchgeführt. Nein, das sind durchaus zeitaufwendige Beratungen, die da durchgeführt werden. Aber sollte dieser Test positiv ausfallen, ist die Aussage sehr klar und da bedarf es auch für die werdende Mutter, auch für die werdenden Eltern, eine entsprechende Vorbereitung im Sinne einer guten Beratung. Und da ist nicht nur die Beratung nach dem Gengesetz vorgesehen, sondern auch, meiner Meinung nach, soll auch die psychosoziale Betreuung zur Verfügung gestellt werden, damit auch werdende Eltern oder werdende Mütter sich damit einsetzen können und auch verstehen, was das bedeutet. Und man muss auch soweit ehrlich sein, diese Kinder, die ich jetzt, die zur Welt gekommen sind, bedürfen einer mehr Aufmerksamkeit. Und diese Unruhe ist da. Aber ich sage noch ganz klar, von meiner Seite aus darf es nicht dazu kommen, dass wir einen moralischen Druck aufbauen, weder zur Schwangerschaftsabbruch noch jemand zu verurteilen, wenn ein Kind mit einer genetische Variante zur Welt kommt, warum hast du nicht was gemacht? Also ich denke, diese Diskussion müssen wir auch führen, aber die Politik kann die Gesellschaft nicht erziehen, kann aber die Diskussion anstoßen.
Welche Rolle hat da Politik? Herr Ullmann hat eben von Leitplanken gesprochen, Frau Rüffer. Sehen Sie die im Moment? Ich frage das deshalb, weil der SPD-Politiker Lauterbach, ich weiß nicht, ob er ob es in der Bundestagsdebatte war oder davor, jetzt ein wissenschaftlich besetztes Gremium fordert, das sich genau mit diesen Fragen beschäftigt, Empfehlungen gibt, ich weiß nicht, sogar vielleicht Entscheidungen trifft. Gibt es diese Leitplanken? Brauchen wir ein neues Gremium dafür? Wie sehen Sie das?
Also wir brauchen auf jeden Fall Leitplanken. Also vielleicht zur Erinnerung, wir führen diese Debatte unter anderem deshalb, weil wir vom gemeinsamen Bundesausschuss, der letztendlich diese Entscheidung zu tragen hat, ob der Test zur Kassenleistung wird, dazu aufgefordert wurden.
Das ist ein Bundesausschuss aus Krankenkassen, aus Ärzten, aus Kliniken und die treffen im Endeffekt auch die Entscheidung, also nicht die Politik.
Genau, also die treffen die Entscheidung und zwar nach medizinischen, naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten. Und der GBA-Vorsitzende, der Professor Josef Hecken, hat uns in einem Brief aufgefordert, dieses Thema im Parlament zu diskutieren, weil er sagt, dass fundamentale ethische Grundfragen für unsere gesamte Werteordnung mit dieser Frage verbunden sind. Ja? Weil zu betonen, es geht nicht nur um den Test auf Trisomie 21, sondern zukünftig ist da sehr viel mehr möglich. Hm.
Muss da letztendlich die Politik entscheiden oder wer macht es dann dennoch? Also wir haben jetzt dieses Gremium, es gibt eine Gendiagnostikkommission, habe ich gelesen. Für ethische Fragen haben wir den Ethikrat. Wer entscheidet? Die Politik letztendlich?
Also über die Zulassung oder Finanzierung dieses Tests entscheidet, wie gesagt, der GBA. Mhm. Und der GBA sagt, wir entscheiden nach Naturwissenschaft, nach Evidenzgesichtspunkten.
Aber die grundsätzliche Ausrichtung, was Herr Ullmann angesprochen hat.
Ich würde dazu gerne noch mal was sagen, zu dem, was Herr Ullmann gesagt hat. Weil er sagt schlicht, dass der Bluttest die Amniozentese ersetzen würde. Das stimmt nicht. Ja, die Amniozentese muss das Testergebnis immer bestätigen. Und der Test ist auch nicht so sicher, wie das im Allgemeinen hier behauptet wird. Also gerade bei jüngeren Frauen ist es so, dass das Risiko einer Falsch-Positiv-Diagnose ganz, ganz hoch ist. Und damit natürlich auch, dass die Frauen aus Panik, weil sie denken, ich bekomme jetzt ein Kind mit Trisomie 21, dieses Kind abtreiben lassen, ohne durch eine Amniozentese abzusichern, was tatsächlich Sache ist. Das nur am Rande. Aber
ja. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Da können wir jetzt, glaube ich, auch nicht zu sehr ins Detail gehen.
Nee, dazu gibt es keine unterschiedlichen Meinungen. Das
ich glaube, Herr Ullmann hat eine andere Meinung, denke ich.
Nee, das ist auch keine Meinungsfrage, sondern hier geht es um Wissenschaft an der Stelle. Ja, aber was wir tun müssen...
Aber die Interpretation...
Nee, auch nicht. Also glaube ich auch nicht, dass also das EQUIC hat das sehr eindeutig beschrieben. So, der Punkt ist jetzt aber, dass wir natürlich eine bessere Beratung brauchen, dass wir die ethische Dimension in den Entscheidungsprozess des GBA zukünftig mit einbeziehen müssen. Das ist ja auch die Aufgabe, mit der wir uns jetzt zu tragen haben und dass wir natürlich darüber hinaus jetzt, wo alle in dieser Debatte den Begriff Inklusion benutzt haben, tatsächlich auch gucken müssen, wie wir die UN-Behindertenrechtskonvention in deutsches Recht konvertieren, sodass Menschen mit Behinderung tatsächlich zu dem Recht kommen, dass sie verbrieft in dieser Konvention jetzt schon haben, aber faktisch eben nicht.
Frau Graumann, wenn wir auf diese Leitplanken schauen, die Herrn Ullmann angesprochen bzw. auch gefordert hat, was kann da der Ethikrat, was kann eine Ethikerin wie Sie da leisten?
Ich meine, der Ethikrat berät Bundesregierung und Bundestag in ethischen Fragen. Und da geht es erstmal um allgemeine ethische Fragen und Gesetzgebungsverfahren. Wir haben es bei der Pränataldiagnostik aber mit einer Situation zu tun, dass es erstmal, dass sie praktisch sich in der Praxis etabliert hat, ohne dass wir politische Entscheidungen hatten, die ethisch beraten waren. Also wir hatten erstmal keine politischen Entscheidungen. Dann kam das Gendiagnostikgesetz viele Jahre später. Das war das erste Gesetz, das die Gendiagnostik geregelt hat. Es ist immer schwierig, was zu regeln und auch ethisch zu problematisieren, was bereits in der Praxis da ist. Und bei den Bluttests, und da möchte ich Frau Rüfer ihr ausdrücklich recht geben, wir haben in dem Zulassungsverfahren nicht vorgesehen, dass hier auch ethische Kriterien für das, was wir als Kassenleistung zulassen und über die Solidargemeinschaft finanzieren, eine Rolle spielen. Deshalb finde ich auch diese Orientierungsdebatte, die im Bundestag jetzt stattgefunden hat und die Diskussion, die diese Debatte ausgelöst hat, auch so ungemein wichtig.
Herr Ullmann, Sie wollten kurz noch was, aber wirklich kurz, weil direkt auf das Ende der Sendung zugehen, sagen, ich glaube, zu dem Bluttest.
Also zu dem Bluttest gibt es auch IQWiG ganz klare Zahlen wegen Sensitivität und Spezifität dieser Testung. Ich würde jetzt hier keine Vorlesung halten, aber die liegt bei 99%. Das ist sicher, das wird auch jeder Arzt auch sagen, die Unsicherheit wird bekannt gegeben, liegt bei etwa 1 bis maximal 2%.
Das darf man sehr, nicht so ganz das auch... Das kommt sehr darauf an, bei den jungen Frauen stimmt das eben nicht. Ne?
Frau Ullmann, gut, die wissenschaftliche Diskussion können wir, glaube ich, offline dann
noch sagen, wir machen da mal einen Punkt. Sie schalten sich irgendwann mal zusammen. Das können wir nicht klären. Gehen wir mit dieser Debatte in die richtige Richtung, Herr Ullmann?
Ich denke, wir gehen in die richtige Richtung. Mir hat sehr gut gefallen, dass wir fraktionsoffen diese Debatte im Bundestag geführt haben. Da werden auch sehr viele gesellschaftliche, ethische Fragen gestellt. Es ist nicht nur die einfache Frage, einen risikoärmeren Test für eine Frau anzubieten, vielleicht zur Amniozentese. Das, finde ich, ist eine Selbstverständlichkeit. Aber wie gehen wir weiter damit um, wenn diese Gentestung weitergehen? Und was bedeutet das eigentlich für uns als Gesellschaft?
Frau Nedelef, Sie haben begonnen die Sendung, Sie haben die Debatte ja verfolgt im Bundestag auch. Sie gehörten da auf der Zuschauertribüne oder Zuhörertribüne zu den Anwesenden. Die Medien, wir tun das ja heute auch, wir greifen das Thema auf. Ethische Kriterien werden jetzt in die Öffentlichkeit gebracht. Auch ein Verdienst, hieß es ja gerade, sagt Frau Graumann, von Frau Rüffe, die sich da stark für das Thema mit eingesetzt hat. Ist das eine gute Entwicklung aus Ihrer Sicht? Sind wir da ausreichend? Sind wir auf dem richtigen Weg?
Ja, ich begrüße das sehr, kann ich nur sagen. Vielen Dank, dass ich auch zu Wort kommen konnte.
Ja, gerne. Waren Sie da vor wenigen Jahren noch viel skeptischer oder was hat sich da jetzt getan?
Das kann ich so nicht sagen, nee. Also ich habe jetzt einfach in den letzten Jahren viele Erfahrungen gesammelt und bin jetzt einfach froh, dass es offensichtlich an der Zeit ist, dass diese Sachen wirklich öffentlich debattiert werden.
Trisomie. Test als Kassenleistung sind Kinder mit Behinderungen unerwünscht. Das war heute unser Thema bei Kontrovers. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sigrid Graumann, Philosophin und Mitglied im Deutschen Ethikrat, bei Sandra Nedelev, Mutter eines Kindes mit MCM-Syndrom, bei Corinna Rüffer, der behindertenpolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen und bei Professor Andrew Ullmann, dem Obmann der FDP im Gesundheitsausschuss des Bundestages. Am Mikrofon war Martin Sagatta. Einen schönen Tag. Thank you.